dann ist das keine Nachricht, sondern dann passiert das dadurch, dass er es sagt. Und wenn der Standesbeamte zu dem Paar vor ihm sagt, jetzt sind sie kraft gesetzesrechtmäßig verheiratete Eheleute, dann hat er keine Nachricht darüber gegeben. Die schreiben die beiden als Hochzeitsanzeige in die Welt. Sondern er hat durch sein Wort getan, was er gesagt hat. Und das hat ein englischer Sprachphilosoph von dem Wort perform, performativ genannt. Es gibt also in der Sprache nicht nur Information, sondern es gibt in der Sprache auch Performation, Durchführung. Und eine solche Durchführung, eine solche Realisierung, das ist das, was Pater Rahner Realsymbol genannt hat. Er hat gesagt real dazu, weil viele Leute heute bei Symbol nur noch an Zeichen denken. Ein Plus oder ein Minus oder irgendetwas. Während hier mit Symbol gemeint ist, ich darf nochmal erinnern, die Wirklichkeit von etwas im anderen. Der Gedanke ist wirklich im Wort. Die Liebe ist wirklich in Taten und Worten. Das ist hier gemeint. Und so existiert unsere Freiheit. Und unsere Haltungen werden nur real statt bloß eingebildet, wenn sie sich vollziehen. Das ist der Hintergrund, über den wir nachdenken müssen. Was ist nun das Problem dabei? Das Problem ist, wie wir, glaube ich, alle wissen, dass ich zwar sage und handle, aber weiß ich denn letztlich aus welcher Gesinnung? Und wenn man selbst seine Habe für die Armen hingibt. Aber liebt man? Weiß man das? Wenn jemand sagt, ich liebe dich, wie weit ist er das? Wie weit sind das die Hormone und dergleichen? Genau darum geht ja heute die Diskussion auch. Sind wir überhaupt frei? Wie ist das mit dem S in uns, mit den Trieben, mit den Vorgaben durch das Gehirn und dergleichen? Das wollen wir gar nicht alles hier erörtern. Nur um zu zeigen, wo hier das Problem drin steckt. Ich bin leibhaftig da, aber bin ich es, der sich darin ausdrückt? Oder trägt mich mein Leib mit? Man sagt ein Wort und dann gibt ein Wort das andere, im Streit zum Beispiel. Und ab irgendwann ist man es vielleicht gar nicht mehr selbst, der jetzt dort redet. Man ist außer sich. Ist man es dann? Wenn man dann wieder zur Besinnung kommt, dann sagt man sich vielleicht, wie konnte ich bloß? Das ist die eigentliche Last, meine ich, der Leiblichkeit. Und ich möchte das dann nennen, das Dunkel des Symbols. Und das erklärt meiner Meinung nach auch, warum es nicht bloß im Christentum, sondern in der ganzen Welt eine eigentümliche Distanz und Befangenheit gegenüber unserer Leiblichkeit gibt. Man weiß nicht, wie weit man es dort selbst ist und wie weit man gesteuert, gezogen, getrieben wird. Wie weit kann man das aufklären oder nicht? Dieses Dunkel des Symbols, über das lade ich Sie ein, mit mir nachzudenken heute. Und da gibt es bei diesem Dunkel zwei Ebenen oder sagen wir lieber zwei Dimensionen für dieses Dunkel. Das eine ist das Problem zwischen Sagen und Meinen. Man sagt etwas, aber wie wimmelt die Sprache von Missverständnissen? Und nicht bloß die Sprache, sondern auch Gesten, Bräuche werden von Kultur zu Kultur, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen, zum Teil anders verstanden. Jemand sagt etwas, aber versteht der andere, was ich damit meine? Diese Problematik, die hier vorliegt, die kann man einigermaßen in den Griff bekommen. Zum Beispiel die Wissenschaft, die lebt davon. Die Sprache der Wissenschaft, die nennen wir Terminologie. Terminologie ist eine Sprache, wo ein Wort nur eine Bedeutung hat. Nehmen Sie ein Beispiel Wasser. Wie stelle ich mich zu Wasser? Da ist derjenige, der ertrinkt, anderer Ansicht als der, der verdurstet. Oder Arbeit. Was ist Arbeit? Ist Arbeit ein Fluch, eine Strafe, eine Selbstverwirklichung, ein Mitwirken an Gottes Schöpfungswerk, ein Segen, ein Recht? Geht man wissenschaftlich dran heran, dann sagt man zur Arbeit, sie ist Kraft mal Weg, sagt der Physiker, und die Probleme sind gelöst. Und beim Wasser sagt man H2O. Man hat dann eine Formel und auf diese Formel können sich alle einigen. Das ist der Gewinn bei wissenschaftlicher Sprache. In der Juristerei, im Recht, ist es ähnlich. Da gibt es Formeln. Früher war es zum Beispiel auf dem Viehmarkt der Handschlag oder man unterschreibt einen Vertrag. Man sagt etwas und da kann man hinterher nicht sagen, ich habe das aber gar nicht so gemeint oder so. Geschrieben ist geschrieben, gesagt ist gesagt und so ist es. Sodass man auf dieser Ebene die Kluft zwischen Sagen und Meinen oder zwischen Wort und Gedanke schließen kann. Aber Sie merken sofort, wie weit reicht das, was man dort machen kann. Was wäre unsere Sprache, wenn wir nur per Terminologie mit uns umgehen wollten? Und tatsächlich ist ein zweites Dunkel viel belastender, nämlich das Dunkel zwischen, ich möchte sagen, Gedanke und Hintergedanke. Oder zwischen dem Gemeinten und dem eigentlich Gemeinten. Gehen wir wieder zu unserem Bild mit der Liebe zurück. Leute heiraten und damit ist dann klar, sie haben sich jetzt miteinander verbunden. Sie sind Pflichten eingegangen und haben Rechte übertragen bekommen. Aber ob das letztlich oder in welchem Ausmaß es letztlich Liebe ist oder Selbstsucht, das weiß nicht bloß der andere nicht, sondern auch man selbst nicht mit wirklicher Sicherheit. Denn auch wenn man eine Gewissenserforschung anstellt, müsste man ja eigentlich über jede Gewissenserforschung von neuem eine Gewissenserforschung anstellen. War man ehrlich? Hat man die Wahrheit niedergehalten oder hat man sie zu Wort kommen lassen? Stimmt es wirklich, was man sich dort gesagt hat? Auch hier kommt man an eine Grenze, die nicht gegeben ist. In der theologischen Sprache heißt das so, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er im Stand der Gnade ist oder nicht. Das war ja die Sache, die Jeanne d'Arc wurde von einem der Verhörer gefragt damals im kirchlichen Gericht, bist du im Stand der Gnade oder nicht? Und die Verteidiger ist aufgesprungen und hat gesagt, sowas darf man nicht fragen. Hätte sie gesagt, ja, ich bin in der Gnade, hätte man gesagt, eingebildet, stolz, hochmütig, verbrennen. Hätte sie gesagt, ich bin nicht im Stand der Gnade, hätte man gesagt, sie sagt es ja selber, verurteilen, verbrennen. Und dann sagt dieses Mädchen, das nicht studiert hat, wenn ich in Gottes Gnade bin, möge er mich drin bewahren. Und wenn ich nicht bin, möge er mich in sie versetzen. Man hat also eine gewisse, die Theologen sagen, eine moralische Gewissheit, aber eine Sicherheit nicht. Diese Spannung besteht und die macht es nötig, dass wir einander glauben. Vertraue ich dem anderen? Glaube ich ihm, dass er meint, was er sagt und dass er eigentlich meint, was er meint? Oder halte ich mich hier misstrauisch zurück? Oder kann bestenfalls, so sagen heute die Leute, mir eine Hypothese darüber bilden? Ich mache mir eine Theorie. Ich nehme mal an, es ist so. Aber das sollte uns doch einleuchten, dass eine Theorie, eine Hypothese, eine Annahme wirklich zu wenig ist. Ich kann doch nicht am Tag der goldenen Hochzeit zu meiner Frau sagen, Liebste, inzwischen hat sich meine Theorie, meine Hypothese von deinem Wohlwollen erheblich verdichtet. Das wäre doch eine Unverschämtheit. Wie komme ich also an dieser Stelle weiter, dass ich hier verpflichtet bin, dem anderen, ich meine, man sei es verpflichtet, dem anderen zu glauben, zu vertrauen, ihm mit Wohlwollen zu begegnen, nicht in unkritischem Vertrauen, aber eben auch nicht in einem Misstrauen, das überhaupt dann nicht zu überwinden wäre. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass eben die Wortsprache nur eine Sprache ist. Der ganze Leib ist Wort und Sprache. Sexualität ist eine Sprache, Gebärden, Umgang miteinander, die